Beim letzten Mal haben wir Hiskia gehabt, den haben wir auch dieses Mal wieder. Eigentlich sogar die letzten beiden Male. Hiskia, der einer der besten Könige des Südreichs ist. Hiskia ist der König, der wieder angefangen hat, dass man Gottesdienst feiert. Der König, der wieder angefangen hat damit, dass man das Passahmahl feiert. Der damit richtig angefangen hat, dass man alle falschen Götter weggetan hat, dass man alles weggebracht hat, was in irgendeiner Art und Weise nicht mit dem Gott Israels in Verbindung stehen kann. Und es geht noch weiter mit ihm. Das Interessante ist, wenn die Könige gut waren, dann ist es gerade in den Chronikbüchern nochmal, dass so wirklich so ein Blick darauf gelegt wird, wie sie sich zum Tempel gestellt haben. Und das erzähle ich dann ja immer wieder gern. Der Tempel ist ein Bild für die Gemeinde. Und zwar in drei Varianten, nämlich einmal für den einzelnen Gläubigen, 1. Korinther 6, Vers 19. Dann für die Gemeinde vor Ort, das ist 1. Korinther 3, Vers 16. Und in Epheser 2, da bin ich mir beim Vers aber nicht mehr sicher, da ist es die Gemeinde durch Raum und Zeit. Das heißt also, der gute König, der sich um den Tempel kümmert, ist ein Bild für Jesus, der sich um den Tempel, also seine Gemeinde, kümmert. Allein schon deswegen sollte man sich das angucken. Was macht er denn eben? Er dem Volk sagt, okay, so machen wir es, so machen wir es, so machen wir es. Obendrein ist der König auch noch ein Beispiel für uns, denn wir sind das königliche Priestergeschlecht, sagt uns Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 2. Müsste Vers 9 sein. Das wird jetzt auch nochmal wichtig, weil Hiskia jetzt heute die Priester und die Leviten ordnet. Ja, die Leviten sind auch ein Bild für uns. Nochmal in einer anderen Form. Also Priester und König haben die Aufgabe, Gott vor dem Volk und das Volk vor Gott zu vertreten. Die Leviten, die haben die Aufgabe seit jeher, den Tempel zu den Leuten zu bringen. Der Tempel ist auch ein Bild für Jesus und dann aber auch eben ein Bild für die Gemeinde, denn man kann seine Gemeinde schlecht von Jesus trennen, wie man den Kopf schwer vom Körper trennen kann, solange man den Körper am Leben behalten will. Und darum geht es heute los. Wir sind in 2. Chronik 31 ab Vers 2. Hiskia aber stellte die Priester und Leviten nach ihren Ordnungen auf, einen jeden nach seinem Amt, Priester und Leviten für die Brandopfer und Dankopfer, dass sie dienten, dankten und lobten in den Toren des Lagers des Herrn. Ja, ich fange schon wieder an, viel darüber zu sagen. Ich muss aber gucken, dass ich, genau. Priester und Leviten haben ihre Ordnungen, 24 an der Zahl. Jeweils zwei Ordnungen von den Priestern und den Leviten sind einander zugeordnet, also von dem her zugeordnet, dass sie immer zur gleichen Zeit dran sind. Und das ist dann auch nochmal interessant für die Datierung der Weihnachtsgeschichte. Das sage ich heute aber nicht mehr genauer. Das dürft ihr nachhören in 1. Chronik, wo es um die Priester- und Levitenkasten geht. Nur so viel, es kommt tatsächlich bei Zacharias vor. Und dann an jeden nach seinem Amt für die Brandopfer und Dankopfer, das ist auf alle Fälle für die Priester. Dass sie dienten, dankten und lobten. Dienen kann man eigentlich noch für beide nehmen. Und danken und loben, das ist jetzt wirklich ganz besonders für die Leviten, nämlich in den Toren des Lagers des Herrn. Was ist das Lager? Das geht zurück auf die Wüstenwanderung. Da während der Wüstenwanderung spricht Gott davon, dass ein Aussätziger zum Beispiel sich außerhalb des Lagers aufhalten soll. Da spricht er davon, dass das Sündopfer, dass die Asche des Sündopfers draußen vor der Stadt weggeschafft werden soll. Also nicht vor der Stadt, draußen vor dem Lager. Und dann haben die gesagt später, okay, jetzt sind wir hier im verheißenen Land, jetzt ist es ja anders bei uns. was machen wir denn jetzt da draus? Und haben gesagt, gut, das Lager, das ist einmal ganz eng der Tempelbezirk und dann etwas weiter gefasst, das ist Jerusalem. Also ein Aussätziger, der darf nicht nach Jerusalem rein. Er darf auch nicht in die anderen Städte rein natürlich, aber er muss sich vor allem von Jerusalem fernhalten. Er muss draußen sein. Und das Opfer, also das Sündopfer, muss draußen vor der Stadt richtig dargebracht werden. Das zeigt sich dann dadurch, dass Jesus draußen vor den Städten, vor der Stadt war. Und eben dann jetzt hier noch, sie sollten danken und loben in den Toren des Lagers des Herrn. Der Tempel hat 4 Haupttore, also das Tempel, also der Tempelbezirk an sich. Zu Jesu Zeit waren dann noch ein paar mehr Tore da. Die Leute sollen da gucken, die Leviten sollen schon mal gucken, aha, was ist da, sollen den Priestern zuarbeiten. Das ist ihre dienende Funktion, sie arbeiten den Priestern zu. Denn wenn jemand ein Schaf hineinbringt, das einen Fehler hat, und der Levit sieht das schon, dann braucht sich der Priester ja nicht drum kümmern. Also, einfach schon mal gewissermaßen vorher Gesichtskontrolle machen. Natürlich machen wir in der Gemeinde keine Gesichtskontrolle. In einen Jugendgottesdienst dürfen auch Ältere, in einen Gottesdienst für alle Leute dürfen sowieso alle. In den Kindergottesdienst dürfen auch Leute, die keine Kinder mehr sind, zumindest nicht mehr vom Alter her. Aber es ist dieses Gucken, passt das? Und diese Aufgabe haben nicht nur die Pfarrer oder Pastoren oder Gemeindeältesten, die haben wir alle. Dass wir gucken, passt diese Person in dem Sinne hinein, dass er sich unterordnet. Dass er sagt, ich will mein Leben mit Jesus leben, und zwar ganz. Und das gehört in die Tore hinein. Dass wir gucken, sind diese Leute richtig? Und bezüglich dessen, was ein Opfer richtig macht, da gibt es etwas in 3. Mose 21, habe ich auch einiges zugesagt, das kann man jetzt nach dem aktuellen System bei uns nicht nachhören, aber ich müsste was dazu geschrieben haben, auch bei den Zetteln, also bei den PDF-Dateien, die ich dazu gemacht habe. Und zur Not kann man mich anschreiben, die Adresse ist auf der Homepage, und dann schicke ich zumindest den Abschnitt zu, wenn nicht noch mehr, weil da bei den 5 Büchern Mose habe ich ab dem Tempel tatsächlich Buch geführt, wie ich es geschrieben habe. Und irgendwann in Josua war es mir zu viel, aber auf alle Fälle, da ist es noch drin. Und jetzt muss ich gucken, dass ich weiterkomme. Und der König gab von seiner Habe seinen Anteil, für die Brandopfer am Morgen und am Abend. Und für die Brandopfer an den Sabbaten und an den Neumonden und Festen, wie es geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Also Hiskia ist sich nicht zu schade, seinen Anteil zu geben. Weil er sagt, natürlich gebe ich. Und gerade weil ich so reich bin und für das Volk da bin, tue ich meinen Teil, dass ich meinen Opferbeitrag gebe, damit das Volk es hat. Und das Interessante sind jetzt hier eben auch vor allem die Abend- und Morgenopfer. Das sind die beiden Opfer, die das Opfer im Tempel einrahmen. Und diese Eckdaten sind 9 Uhr morgens und 3 Uhr nachmittags. Und wenn ihr dann in das Neue Testament hineinguckt, werdet ihr feststellen, das sind genau die Zeiten, die Eckdaten der Opfer Jesu. Also das sind Morgen- und Abendopfer für die Sabbate, weil am Sabbat die Ruhe ist. Die Ruhe, die uns Gott in Jesus schenkt. Und die Neumonde, weil da ein neuer Monat beginnt, etwas Neues beginnt. Und auch dafür brauchen wir die Opfer. Für jeden Neuanfang brauchen wir Jesu Opfer. Und er sagte dem Volk, das in Jerusalem wohnte, dass auch sie ihr Teil den Priestern und Leviten geben sollten, damit diese umso besser sich an das Gesetz des Herrn halten könnten. Also die Jerusalemer, quasi die Heiligsten von allen, weil die ja so nah am Tempel wohnen, die scheinen sich gesagt zu haben, ja nee, die anderen, die geben den Zehnten. Die machen das. Aber wir sind ja was Besseres. Und das Interessante ist, es gibt ganz viele Christen, die sagen, ich brauche ja für Gott nichts geben, weil ich ja so nah dran bin an ihm, weil er ja schon alles für mich gegeben hat. Und es stimmt in einer gewissen Weise. Gott braucht nichts mehr von mir. Es ist ganz gleich, wie viel ich für sein Reich gebe, ich gehöre zu ihm. Aber er sagt, ich kann dich gar nicht gut segnen, wenn du nicht selber gibst. Und der Segen geschieht vor allem dadurch, dass ich darauf achte, dass es Gottes Mitarbeitern gut geht. Also den Priestern und Leviten, die wir ja alle in einer gewissen Weise sind, aber hier jetzt mal ganz mit dem Blick auf die Hauptamtlichen. In der Gemeinde kann wesentlich besser die Arbeit stattfinden, wenn jeder sagt, ich bringe mich ein. Und zwar tatsächlich auch finanziell. Und das muss gar nicht viel sein. Das ist, also der Zehnte ist zwar mitunter schon ein größeres Stück, aber das zeigt Gott, ich vertraue darauf, dass ich mit den 90% meines Gehaltes immer noch besser klarkomme als mit 100, weil ich dir 10% gebe. Und als dies Wort erging, gaben die Israeliten reichlich die Erstlinge von dem Getreide, Wein, Öl, Honig und allem Ertrag des Feldes und auch den Zehnten von allem brachten sie in Menge. Also der König sagt seinem Volk, gebt doch. Und daraufhin geben sie den Zehnten, weil sie eben darauf vertrauen, Gott versorgt uns. Dadurch, dass ich mich um die kümmere, die mir mit dem Wort Gottes dienen, die mir das Opfer Jesu wieder nahebringen, die mir die Lieder wieder so heranbringen, dass ich Jesus loben kann für das, was er für mich getan hat. Da, wo das passiert, da kümmert sich Gott auch um mich. Und die von Juda, ne, das hatte ich noch nicht, genau. Und die von Juda und Israel, die in den Städten Judas wohnten, brachten auch den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von dem Geweihten, das sie dem Herrn, ihrem Gott, geweiht hatten, und legten es in Haufen zusammen. Im dritten Monat fingen sie an, es aufzuhäufen, und im siebenten Monat vollendeten sie es. Also, alle machen das jetzt. Und ich finde das nochmal interessant, es ist hier Teil des Aufbruchs. Die Götter werden weggetan, die fremden Götter. Die Opfer werden wieder eingeführt. Das Passa wird wieder gefeiert. Und jetzt geben die Leute den Zehnten. Wenn ich von dem gebe, wovon ich meine, davon lebe ich doch, und ich gebe es anderen, dann merke ich dadurch, dass ich ganz anders versorgt werde. Und wenn ich sage, ich gebe Gott nicht einfach nur das Erstbeste, sondern ich gebe ihm das Erste und das Beste, dann werde ich feststellen, dass das andere, was ich habe, eine wesentlich höhere Qualität hat. Weil Gott dann nämlich sagt, ich lasse mich ja nicht lumpen, wenn du mir das Beste gibst. Ich bin ja kein Schuldner für dich. Ich gebe dir viel mehr. Aber es ist so dieses, Jesus sagt, er spricht davon in Lukas Kapitel 16. Wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Kleinen untreu ist, der wird auch im Großen untreu sein. Und er spricht da tatsächlich vom Geld. Wenn du mit dem Geld treu sein kannst, mit dem, was Gott dir gegeben hat, dass du die ersten 10% wieder zu ihm zurückgibst, dann wird Gott sagen, klar, jetzt kann ich dir noch mehr geben. Jetzt bist du mit dem Wenigen treu und darum kann ich dir auch mehr geben. Und das Interessante ist jetzt auch, im ersten Monat ist der Tempel eingeweiht worden. Im zweiten Monat haben sie Passa nachgefeiert und im dritten Monat fangen sie an mit dem Zehnten. Es geht Schlag auf Schlag. Und das zieht sich jetzt aber hin. Vom dritten bis zum siebten Monat sind 5 Monate, wenn man den dritten inklusive zählt. Bis zum siebten Monat, in dem man das nächste große Fest feiert. Und als Hiskia mit den Oberen hinging und sie die Haufen sahen, lobten sie den Herrn und sein Volk Israel. Also das Lob geht nicht nur an Gott, es geht auch an die Gemeinde. Das Lob geht nicht nur an Gott dafür, dass er versorgt hat, sondern auch an die Gemeinde, dass sie offene Herzen haben. Und das ist ein Lob, das wir gerne hören dürfen. Ihr gebt gerne. Und diejenigen unter uns, die immer noch sagen, ja, auch du. Übrigens, auch die Priester sollen ihren Zehnten geben, sagt Mose im Gesetz. Und die Leviten auch. Das gilt für alle. Jeder soll sagen, okay, ich gebe von dem, was Gott mir gegeben hat und vertraue darauf, dass er mich versorgt. Ich glaube, der Einzige, der keinen Zehnten geben soll, ist der Hohepriester. Das ist der Einzige, der quasi das Beste vom Besten vom Besten bekommt. Und Jesus, unser Hohepriester, der soll das Beste vom Besten vom Besten vom Besten vom Besten bekommen. Und der Priester Asaria, der Erste im Hause Zadok, sprach zu ihm, seit der Zeit, da man angefangen hat, die Abgaben ins Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden. Und es ist noch viel übrig geblieben, denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Darum ist so viel übrig geblieben. Also, wenn wir anfangen, von dem Segen auf uns zu geben, kommt zum einen Segen zu uns zurück und wir werden feststellen, jetzt hat auch das Haus Gottes mehr als genug. Dann muss gar nicht, dann muss zum Beispiel jetzt gar nicht unbedingt irgendwie in irgendwelchen Gremien darüber diskutiert werden, schaffen wir uns jetzt diese Bücher an, haben wir genug? Oder man muss nicht bei jeder Mitgliederversammlung darüber diskutieren, was das mit dem Geld alles auf sich hat. Stellt euch mal vor, jeder würde seinen Zehnten geben. Und zwar so zuverlässig wie ich. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, wie viel zuverlässig ich das mache, aber genau. Also, oder sag's dir selber. Wenn jeder in der Gemeinde den Zehnten so zuverlässig gäbe wie ich, hätten wir genug Geld. Eben der Zehnt, 10% von dem, was ich einnehme. Und zwar die ersten 10%. Gleich, wenn das Geld auf dem Konto ist, sofort an Gott. Und dann gern noch was dazu, wenn noch was dabei ist. Bin ich so treu damit? Und wenn ja, dann kann es weitergehen. Und dann bleibt auch genug in der Gemeinde übrig. Dann muss man nicht mehr sagen, oh, reicht's mit den Finanzen, sondern kann man sagen, klar, wir können locker vorangehen, wir können auch investieren. Da befahl der König, dass man Kammern herrichten sollte am Hause des Herrn. Und sie richteten sie her und taten die Abgaben, die Zehnten und das Geweihte gewissenhaft hinein. Und der Vorsteher darüber wurde der Levit Konanja. Und als zweiter sein Bruder Shimi. Und Jechiel, Achazia, Nachat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Yishemaya, Mahat und Benaja wurden Aufseher unter Konanja und seinem Bruder Shimi nach dem Befehl des Königs Hiskia und Asarias, des Vorstehers im Hause Gottes. Ihr dürft gerne mal gucken, was diese Namen alle bedeuten. Dadurch kann man nämlich nochmal eine ganz andere Lektion haben. Die Namen, die hier erwähnt sind, in Zusammenhang mit ihrer Aufgabe. Und dann darüber mal ein bisschen brüten. Das ist jetzt so eine Hausaufgabe der Tiefenbohrung, wenn ihr dazu kommt. Und wenn es euch interessiert. Geht noch weiter mit weiteren Namen. Und der Levit Kore, der Sohn Jimnas, der Torhüter am Osttor, wurde über die freiwilligen Gaben für Gott gesetzt, dass er ausgebe die Abgaben für den Herrn und das Hochheilige. Also das eine ist der Zehnte, das andere sind die freiwilligen Gaben. Der Zehnt ist Pflicht. Da sagt Gott sogar hinterher in Malachi, ihr bestehlt mich, wenn ihr mir den nicht gebt. Und das andere sind freiwillige Abgaben. Ich mag das in einer Gemeinde in Amerika, bei der ich mir oft die Gottesdienste anhöre, jetzt gerade komme ich nicht so viel dazu, aber auf alle Fälle, also während des Lobpreises heißt es dann, und jetzt ist es Zeit für des Herrn Zehnt und für unser Opfer. Weil wir so oft in den Opferkasten auch unseren Zehnten tun und denken, jetzt habe ich ja schon, nee, das gehört Gott sowieso und dann darf ich aber noch mehr dazu geben, als Teil meines Lobpreises. Und ihm zur Seite standen Eden, Minjamin, Jeschua, Shemaja, Amaria und Schechania in den Städten der Priester, um ihren Brüdern samt ihren Ordnungen gewissenhaft auszugeben, dem Kleinen wie dem Großen. Allen denen, die aufgezeichnet waren als männlich, 3 Jahre alt und darüber, allen, die in das Haus des Herrn gingen, je an ihrem Tage zu ihrem Amt, in ihrem Dienst nach ihren Ordnungen. Also auch nochmal hier die Namen zum 10. und die Namen zu den freiwilligen Abgaben. Das wird ein richtig gutes Bibelstudium. Und ich mache es deswegen nicht, weil ich ein bisschen vorankommen möchte. Ansonsten könnte ich mich an diesen paar Versen komplett aufhalten und nach einer Stunde wären wir immer noch nicht ganz fertig. Die Priester waren aufgezeichnet nach ihren Sippen und die Leviten von 20 Jahren an und darüber nach ihrem Dienst und ihren Ordnungen. Und man zeichnete sie auf in allen, mit allen alten Frauen, Söhnen und Töchtern für die ganze Gemeinde, denn in ihrer Treue heiligten sie sich für das Heilige. Es ist jetzt ganz besonders, dass hier die Frauen erwähnt werden. Frauen haben mit dem Gottesdienst nichts zu tun. Das klingt jetzt chauvinistisch, ist es aber nicht. Gott sagt, bei der Frau ist der Gottesdienst ein anderer. Und vor allem sagt er, Frauen haben eine wesentlich höhere Affinität für das Spirituelle, Männer nicht. Deswegen muss er Männer verpflichten. Frauen machen viel freiwillig in der Gemeinde, bei Männern muss Gott sagen, so und ihr macht. Darum hat Gott den Mann zum Haupt gesetzt für die Familie, weil er weiß, die Frau, die guckt sowieso danach, dass es der Familie geistlich gut geht. Andererseits muss der Mann gucken, dass die Frau nicht zu viel abdriftet. Aber Gott nimmt am Ende den Mann in die Verantwortung. Selbst wenn der Mann sich zurückzieht und sagt, meine Frau macht schon, sagt Gott am Ende, nee, du bist verantwortlich. Und wenn du nicht machst, ziehe ich dich zur Verantwortung. Aber hier werden jetzt die Frauen und auch die Töchter genannt. Weil es hier darum geht, jeder ist dran. Auch die Alten, die schon längst über das Alter hinweg sind, in dem sie eigentlich dienen sollten. Also auch diejenigen, die ein paar mehr Lenze auf dem Buckel haben in unserer Gemeinde, können sich nicht rausziehen. Die Tendenz kriege ich immer wieder mit in der Gemeinde. Ja, nee, das sollen die Jungen machen. Ja, die Jungen sollen gerne was machen, aber das wird oft als Ausrede genommen, dass sich die Alten nicht mehr drum kümmern sollen. Und gerade wenn eine Gemeinde ein Problem damit hat, dass die Jugend sich nicht ordentlich einbindet, dann muss die ältere Generation wieder mehr auf ihre Knie gehen, wieder mehr ins Wort Gottes, wieder tiefer in die Gemeinschaft mit Gott. Denn wenn die sich heiligen, die Älteren in der Gemeinde, dann werden sie schon mal grunderneuert und das geht dann wieder über auf die junge Generation. Also da dürfen sich die Alten nicht rausziehen, sondern die Alten müssen den Jungen als Beispiel dienen. Und dann eben Frauen, Söhne, Töchter, für die ganze Gemeinde. In ihrer Treue heiligten sie sich für das Heilige. Da wo wir treu sind, schaffen wir Heiligung. Auch waren Männer namentlich gestellt für die Söhne Aaron, die Priester in dem Gebiet ihrer Städte. Für jede Stadt, dass sie Anteile ausgäben, allem, was männlich war unter den Priestern und allen, die die Leviten ausgezeichnet hatten. So tat Hiskia in ganz Juda, er tat, was gut und recht war und wahrhaftig war vor dem Herrn, seinem Gott. Und alles, was er anfing für den Dienst des Hauses Gottes nach dem Dienst und Gebot, seinen Gott zu suchen, tat er von ganzem Herzen und es gelang ihm. Also, Hiskia hält sich an Gottes Wort und kümmert sich um das Haus Gottes. Und dann sind hier die tollen Sachen. Also, alles, was er tut für das Haus Gottes, tut er von ganzem Herzen. Da ist er nicht halbherzig dabei. Also, ich würde zumindest jetzt sagen, man muss schon gucken, was ist die eigene Aufgabe. Also, ein König hat ganz andere Aufgaben als der Tempeldiener. Und ich darf den Tempeldiener nicht dafür zur Verantwortung ziehen, dass er nicht die gleichen Sachen mit derselben Hingabe macht wie der König. Das ist schon mal wichtig. Ich darf nicht die Leute, die hinten an der Technik sitzen, ausschimpfen, warum sie sich nicht mit gleicher Hingabe in den Lobpreis hingeben wie das Lobpreisteam vorne. Die haben eine andere Aufgabe. Also, das muss man schon sehen. Aber wenn die Technik sich komplett hineinhängt und sagt, es ist mir wichtig, dass alle gut mitsingen. Und selbst wenn ich dann nicht den Lobpreis komplett so miterleben kann, wie es mir von meinen Gefühlen her gut ginge, aber ich klicke die Folie jedes Mal so weiter, dass es passt. Zum Beispiel. Oder der Sound ist richtig. Oder wenn die Sänger halt sagen, es geht mir nicht darum, dass ich hier mit Jesus im Äther schwebe, sondern dass ich die Leute mit hineinnehme in das Lob Jesu, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wo mein Herz Richtung Jesus geht und wo mein Herz darum geht, dass Jesus groß gemacht wird. Und der Prediger zum Beispiel nicht zu viel redet. Anwesend ist natürlich ausgeschlossen. Nee, also gesundes Maß braucht es. Hingabe beim Gesang ist super, aber es darf halt nicht den Fokus lenken. Predigt darf gerne mal länger sein, wenn es um den Fokus geht, um Jesus. Die Technik darf sich tatsächlich auch manchmal in Details verlieren, wenn es immer noch darum geht, dass Jesus dran ist. Und alles Mögliche. In der Kinderkirche darf gealbert werden, wenn die Kinder auf Jesus hingewiesen werden. All so ein Zeugs. Aber von ganzem Herzen. Und dann ist diese tolle Aussage, und es gelang ihm. Da, wo ich mich um Gottes Angelegenheiten kümmere, da gelingt es. Es dauert manchmal ein bisschen. Also, diese 3 Monate, die ersten 3 Monate, Tempel aufbauen, super schnell. Also, wieder einweihen. Passamal feiern, hat auch super geklappt. Zehnten sammeln, hat länger gebraucht. Aber auch das hat funktioniert. Und dann das Organisieren davon hat auch funktioniert. Es sind plötzlich neue Aufgaben entstanden in der Gemeinde. Es hat funktioniert. Auch wenn das eine schneller geklappt hat und das andere weniger schnell. Es hat funktioniert. Und das dürfen wir uns dann auch sagen. Wenn wir uns darum bemühen, dass Gottes Reich gebaut wird und dass ich das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, dass ich das mit vollem Herzen tue. Nicht das, was andere von mir erwarten, sondern das, was Gott von mir erwartet. Und das, was Gott von jedem Einzelnen erwartet, das bringt am Ende das große Ganze und das wird gut. Das gelingt dann, auch wenn es zwischendurch nicht so aussieht. Es gelang ihm. Und jetzt könnte alles so schön sein. Aber es kommt anders. Ich gehe noch rein. In Kapitel 32. Und nach solch treuem Verhalten kam Sanherib, der König von Assur, und zog heran gegen Juda und belagerte es vor die festen Städte und lagerte sich vor die festen Städte und gedachte, sie an sich zu reißen. Alles läuft perfekt in der Gemeinde. Und dann kommt der Angriff von außen. Wo der Teufel bemerkt, dass er die Gemeinde von innen nicht mehr zerstören kann, weil die Leute ihre Götzen wegwerfen, weil sie sich auf Jesus hin ausrichten, weil sie ihr Herz von ihrem Besitz abwenden und sagen, ich gebe wenigstens den Zehnten, wenn nicht sogar noch mehr, an das Haus Gottes. Dass das Haus Gottes funktioniert und dann wird der Rest gesegnet und lebt im Frieden. Dann kommt der Feind an und sagt, ich kann nicht mehr von innen, dann komme ich jetzt von außen. Und nachdem alles erst so schön ist, kommt diese Gefahr von außen und die Gemeinde muss jetzt halt gucken, oh, was machen wir? Und das Interessante ist, Sanherib, der schreibt sogar richtig viel davon, was er gemacht hat. Er hat Lachisch belagert. Lachisch liegt relativ nah am Gazastreifen, ist die zweitgrößte Stadt. Und er beschreibt, wie er all die festen Städte Judas erobert hat. Und bei Jerusalem schreibt er, und Hiskia schloss ich ein, wie einen Vogel im Käfig. Da schreibt er übrigens nicht, dass er ihn erobert hat. Das lesen wir jetzt gleich, das hat er nämlich nicht. Aber er hat sich noch mit so viel Ruhm geschmückt, wie es ging. Bloß die Niederlage hat er dann verschwiegen. Und weil die Niederlage nicht drinsteht, gibt es viele liberale Theologen, die sagen, guck mal, das kann gar nicht sein. Ja, weil nämlich jeder König ansonsten im Orient nie seine Niederlagen verschwiegen hätte. Achtung, Ironie. So. Und Hiskia sah, dass Sanherib kam und willens war, gegen Jerusalem zu kämpfen. Da beriet er sich mit den Obersten und Kriegshelden, ob man die Wasserquellen verdecken sollte, die draußen vor der Stadt waren, und sie stimmten zu. Hiskia sieht die Bedrohung, die kommt, und er handelt entsprechend. Warum sieht er die Bedrohung? Weil er vorgewarnt ist. Weil er sieht, so passiert es bei anderen und so auch hier. Das ist dann die Aufgabe in der Gemeindeleitung. Nicht die Gremien beschließen und so alles Mögliche, sondern weiter rauszugucken. Weiter rausgucken tut man dadurch, dass man mit Gott verbunden ist im Gebet. Dass man sich gemeinsam zusammenfindet und das Wort Gottes studiert. Und im Gebet sagt, okay, wir gucken jetzt danach und dann gucken wir, okay, was machen wir jetzt? Und jetzt wird hier gesagt, sie decken die Wasserquellen ab. Wasser ist ein Bild für das Wort Gottes und auch ein Bild für den Heiligen Geist. Und es wird jetzt zugedeckt. Der Feind darf nicht rankommen. Warum? Da, wo der Widersacher sieht, der versorgt sich hier vom Wort Gottes, macht er mir das Wasser madig. Wo ich es aber zudecke, wo ich im Stillen darin bin, darum ist die stille Zeit so wichtig, wo ich im Stillen dran bin, da kann er mir das nicht madig machen, weil ich das zwischen mir und Jesus ausmachen kann. Das ist übrigens nicht gesagt, dass man nicht in die Gemeinde kommen soll. Ne? Also, auf alle Fälle wird jetzt dem Feind das Wasser abgegraben, denn wenn der Feind draußen kein Wasser hat, muss er es von weiter wegholen und die drinnen sind trotzdem versorgt. Also da, wo der Feind uns vom Wort Gottes abschneiden will, zum Beispiel dadurch, dass Gottesdienste verboten werden, aus welchen Gründen auch immer, da muss die Gemeinde schon vorgesorgt haben und sagen, auch wenn der Feind uns das jetzt abspenstig machen will, wir sind versorgt und wir trinken immer noch von den alten Quellen, die wir vorher hatten. Und es versammelte sich viel Volk und sie verdeckten alle Quellen und den Bach, der durch die Erde geleitet wird. Und sie sprachen, dass die Könige von Assur nur kein Wasser finden, wenn sie kommen. Dieser Bach, der durch die Erde geleitet wird, den findet man heute in Jerusalem. Das ist der Hiskia-Tunnel. Der führt zum Teich Siloa. Da kann man durchlaufen. Je nach Wasserstand wird einem die Hose sehr nass. Also man geht am besten mit Badehose oder Badeanzug durch. Aber man kann durchgehen. Und das Krasse ist, die haben von zwei Seiten gearbeitet. Also das ist jetzt hier außerbiblische Information, aber ich finde es so genial. Weil das hier spielt 2700 Jahre vor unserer Zeit. Und die haben so präzise gearbeitet. Dieser Tunnel hat genau aufeinander zugearbeitet, von beiden Seiten. Und an der Stelle, wo sie sich getroffen haben, hat man eine Inschrift gefunden in der alten hebräischen Schrift. Die alte hebräische Schrift, die dann übers Phönizische, durchs Griechische zu uns kam. Da steht dann, dass man sich an dem und dem Tag getroffen hat. Und zwar, beziehungsweise, dass man jetzt auf einmal die Stimmen durch die Wand gehört hat. Der Durchbruch war fast da. Wie haben die das gemacht? Oben auf dem Boden, also bei Tageslicht, haben sie die Strecke abgesteckt und oben standen Leute mit Stöcken. Die haben immer wieder bum bum, bum bum, bum bum, bum bum. Und wenn man dann unten weiter war, hat man auch dagegen gestoßen und die Leute wussten, wir können weiter. Und die oben waren, die haben ja gesehen, da geht's lang, diese Strecke müssen wir abtasten. Und die anderen waren im Dunkeln und haben nach dem gearbeitet, was sie gehört haben. Geistliche Lektion dabei, wenn ich nicht weiter sehen kann, weil meine Umstände einfach so und so sind, dann gehe ich nach dem, was ich höre. Nach dem, was Gott mir in seinem Wort sagt. So. Na, ich guck mal, ob ich es wirklich schaffe, das Ganze heute fertig zu kriegen. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, und sie haben die. Und Hiskia ward getrost und besserte alle Mauern aus. da wo sie Lücken hatten, und führte Türme auf und baute draußen noch eine Mauer und befestigte den Milo an der Stadt Davids und machte viele Waffen und Schilde. Ich glaube, ich komme heute nicht viel weiter. Aber das macht nichts, dann machen wir die Geschichte einfach beim nächsten Mal noch weiter. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn wir das alte Jahr mit der Geschichte beschließen, wo man sich darauf vorbereitet und dann mit der Geschichte genau weitermachen, da wo wir aufhören. Also, Hiskia ward getrost. Er hat gemerkt, es funktioniert. Das Volk macht mit. Und sogar dieses Tunnelbauen funktioniert. Gott gibt seinen Segen dazu. Und dann bessert er die Mauern aus. Also er guckt, wo sind die schwachen Stellen? Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, es müsste Kapitel 10 sein, wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Damit meint Paulus, da wo du dich selbst für stark hältst, da baust du auf deine eigene Kraft und da kommt der Feind am besten rein. Loch in der Mauer, stehen zwei Soldaten da. Der Rest der Mauer ist 5 Meter dick oder noch dicker. Wo greift der Feind wohl an? Bei den beiden Leuten, die sich auf ihre eigene Kraft verlassen, oder bei den Mauern, die unendlich dick sind? Also unendlich nicht, aber ne? Natürlich greift er dort an, wo die zwei Kraftprotze stehen. Die sagen, wir sind stark. Aber der Feind ist stärker, wenn er mit einer größeren Macht angreift und kann selbst dadurch. Das ist der Schwachpunkt, wo er durch will. Das bessert der König aus. Hiskia, dessen Name bedeutet, der Herr ist meine Stärke. Der sagt, ich bessere dort, wo Lücken sind, aus. Da, wo ich mich auf mich selber verlasse, da muss Jesus bei mir ankommen und sagen, jetzt bauen wir hier mal ordentlich auf. Muss erstmal abgebaut werden, gewissermaßen. Es muss der starke Mann weg. Also, das Bild, das ich jetzt hatte, aus dieser Lücke müssen die beiden Muskelprotze raus. Und da, wo ich stolz bin, gehe ich da nicht einfach weg. Also gewissermaßen ist das schon der schwierigste Part überhaupt, dass ich meine eigene Kraft da wegbringe. Und es kann auch in die andere Richtung laufen, dass ich sage, nee, oh, an der Stelle, ich bin so schwach, oh, da kommt der Feind immer wieder durch. Und Jesus sagt mir, ja, dann geh aus der Bahn. Geh von da weg. Sitz nicht da in der Lücke der Mauer drin und heul, weil du zu schwach bist. Der Feind kommt natürlich immer da rein. Und ich sage weiter, nein, ich bin so schwach, oh nein. Und Jesus muss mir sagen, dann geh doch einfach weg und lass mich rein. Dort, wo ich stark bin und sage, ich bin so stark, da muss Jesus mir auch sagen, geh doch einfach weg, damit ich die Mauer bauen kann. Und dann wird die Mauer ausgebessert mit Steinen. Was sind diese Steine? Das sind die Steine, die mich daran erinnern, was Gott für mich getan hat. Als Israel ins verheißene Land kommt, durch den Jordan, sollen sie 12 Steine aus dem Jordan rausholen und aufbauen und 12 Steine im Jordan aufbauen. Die im Jordan werden überschwemmt. Das ist das Zeichen, das Gott alleine sieht. Und dann die Steine, die draußen stehen, die man immer noch sehen kann. Wenn man weiß, wo sie sind. Ich weiß es nicht. Aber zumindest bis weit hinein in die Zeit der Könige konnte man sie immer noch sehen. Dass die Kinder fragen konnten, warum sind diese Steine da? Und die Väter sagen konnten, diese Steine bedeuten uns, dass wir ins verheißene Land hineingekommen sind. So, Notenständer wackelt wieder nicht. Also, die Steine, mit denen Jesus bei mir ausbessern will, das sind die Steine, wo er mich daran erinnert, was er für mich getan hat. Wie mache ich das? Zum Beispiel Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht, du wirst wieder jung wie ein Adler. Da haben wir 6 Punkte schon mal. Und da kann man auch an die anderen Dinge gucken. Was hat Gott mir Gutes getan? Wo hat er mich überall rausgeholt? Wo hat er mich aus meinem Ägypten geholt? Wo hat er mich in der Wüste versorgt? Wo hat er mich ins verheißene Land hineingebracht? Das sind die Steine, mit denen die Mauer ausgebaut wird. Weil ich da gucke, was hat Gott mir getan? Nicht, was habe ich mit meiner eigenen Kraft getan, sondern was hat Gott mir getan? Das baut die Mauern auf. Das baut auf, was Gott für mich getan hat. Das baut das auf, dass ich dem Feind gegenüber bestehen kann. Weil nicht mehr meine eigene Kraft da steht, nicht mehr das, was ich dem Feind entgegensetzen kann, sondern es steht Gottes Werk dagegen. Darum geht es ihm. Ja. Ich komme nicht so weit. Also, die Mauer, und er befestigte den Millo. Der Millo, das ist die Aufschüttung unter der Mauer. Also, auch nochmal Steine, habe ich ja gerade schon gesagt, wofür die Steine da sind, die das Fundament bilden. Also, das Gleiche, woran ich mich erinnere, dass es die Mauer ausbaut, ist das Gleiche, was auch mein Fundament bildet. Das, was Jesus für mich getan hat. Er ist der Fels meines Heils. Daran halte ich mich fest, darauf stehe ich und darum wanke ich nicht. Dadurch baue ich mein Haus auf Felsen. Das ist gewissermaßen die einzige Variante, wie ein selbstgemachter Grund dennoch kein Sandboden ist, indem ich nämlich so diesen Millo ausbaue, indem ich Felsenboden aufschütte. Diese Steine, was Gott für mich getan hat, dass ich die raushole und mich darauf stelle und sagen kann, weil Gott das schon für mich getan hat, weil er dies und das für andere getan hat, darum kann er das Nächstes auch für mich tun. Sie verlassen sich natürlich jetzt hier nicht endgültig auf die Mauern. Sie verlassen sich darauf, dass Gott ihnen hilft. Das ist manchmal auch, ne, der die alle Sünden vergibt, ach, ich bin sündlos, ja, aber vergiss nicht, warum. Ach, er hat mich von allen Krankheiten geheilt. Ja, aber vergiss nicht, warum. Immer wieder auf Jesus gucken und sagen, und von dir erwarte ich auch die Hilfe für alles andere. Und er machte viele Waffen und Schilde. Die Waffen zur Verteidigung, zum Angriff und die Schilde, geistige Waffenrüstung, um die feurigen Pfeile des Teufels auszulöschen. Da, wo der Teufel ankommt, mit Versuchung, mit Zweifel und allem, da den Schild des Glaubens davor zu halten und sagen, nein, ich brauche diese Versuchung nicht erliegen, weil Jesus stärker ist. Weil er was Besseres für mich vorhat, als wenn ich mir dieses kleine Vergnügen gönne. Oder, wenn er halt ankommt mit den Zweifeln, nein, Gottes Wort hat's gesagt. Gott selber hat es mir versprochen. Und wenn der Teufel ankommt, wirklich? Ja, hat er. Und ihm nur noch Gottes Wort gegenhalten. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Und er setzte viele Hauptleute über das Kriegsvolk und sammelte sie zu sich auf dem Platz am Tor und der Stadt und redete ihnen zu Herzen und sprach, seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und verzaget nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist. Denn mit uns ist ein größerer als mit ihm. Erstmal die Worte, seid getrost und unverzagt. Hat jemand eine Ahnung, wem das schon mal gesagt wurde? Da, 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 Josua hat es gesagt bekommen. An mehreren Stellen. Sogar schon im 5. Buch Mose und dann halt in Josua 1. Da sagt er ihm, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Dass du getröstet bist, dass du weißt, ich habe den Tröster auf meiner Seite. Unverzagt, tatsächlich stark sein. Das Wort ist das gleiche, was in Hiskia drin steckt. Seid getrost und unverzagt. Also hinstehen in Gottes Kraft. Nicht sagen, oh, wie soll das alles werden? Ich habe so eine Riesenaufgabe hinter mir und vor mir und überhaupt. Nein, Gott ist bei mir. Er ist mein Beistand. Darum geht's. Und unverzagt, und jetzt geht's ran ans Geschäft. Fürchtet euch nicht. Ich weiß nicht, wer den Satz original gesagt hat, aber es ist ein wahrer Satz. Furcht ist für den Teufel, was Glaube für Gott ist. Was heißt das? Furcht blickt auf die Gefahr. Furcht blickt auf das, was mir ans Leder will. Der kleine Bruder von Furcht ist Sorge. Und Sorge kann sich dann zu Furcht hochsteigern. Und die Furcht lässt mich nur noch auf das gucken. Ich gucke nur noch auf die Gefahr, gucke vielleicht nochmal auf mich selbst, dass ich das selber nicht schaffe, gucke wieder auf die Gefahr und bin wie das Kaninchen vor der Schlange, das doch viel schneller ist. Aber es ist so vor Angst gebannt, dass die Schlange es fangen kann. Und dann sagt er, fürchtet euch nicht. Mit Jesus an meiner Seite brauche ich mich nicht fürchten, weil er schon den Sieg gegeben hat. Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, liebe Brüder, seid fest und unverrückt und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Oder wie es schon einer der Vorfahren von Hiskia gesagt bekommen hat, lasst eure Hände nicht sinken, denn eure Arbeit hat ihren Lohn. Und das sagt er den Leuten, fürchtet euch nicht. Da, wo ich mich fürchte, vor Menschen, vor Umständen und was auch immer, da kann der Teufel reinkommen und da hat er schon gewonnen. Wo ich aber sage, ich brauche mich vor niemandem fürchten als vor Gott. Gottes Furcht ist schon gar nicht verkehrt. Dass ich dann aber oben da noch sagen kann, und ich brauche mich eigentlich nicht mehr so vor ihm fürchten, wie ich es früher getan habe, weil Jesus selber das Gericht getragen hat. Und ich deswegen mit Gott im Reinen bin, dann brauche ich mich nicht mehr fürchten. Lasst euch das nicht nur auf der Zunge zergehen, sprecht euch das immer wieder aus. Mit Jesus brauche ich mich nicht mehr fürchten, auch vor Gott nicht. Und schon gar nicht vor dem Teufel. Denn je öfter wir uns diese Wahrheit sagen, desto mehr rutscht sie vom Kopf ins Herz. Und dann fürchte ich mich auch nicht mehr. Das muss ich mitunter bei jeder einzelnen Bedrohung wieder neu lernen. Aber es funktioniert. Und dann eben, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Verzagen bedeutet hier nochmal wirklich, dass ich anfange zu fliehen. Ich sehe den Feind kommen und denke mir, ah, weg. Und er sagt, nein, macht das nicht. Verzagt nicht vor dem König von Assur und vor seinem großen Heer. Da muss man noch was dazu wissen. Allein schon deswegen bin ich heute noch nicht, bin ich bald, ich bin bald fertig, aber mit den Versen jetzt. Und ansonsten ist aber, dürft ihr euch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, auch das. Aram war vorher die Weltmacht. Dann kam Assur, dann kam Babylon, dann kam Persien. Dann kam Griechenland, dann kam Rom. Genau. Die Assyrer, die haben auf eine ganz besondere Art und Weise sich Respekt verschafft. Und zwar hat einer der früheren Könige angefangen und gesagt, wir sind jetzt richtig grausam zu den Leuten. Unsere Kriegsgefangenen werden nicht nur aus ihrem Heimatland weggerissen und woanders hingepackt, damit wir das ganze Land zu einem Einheitsbrei vermischen. Wenn ich Leute gefangen habe, dann werden sie nackt davongeführt. Mitunter wirklich ganz nackt. Nackt kann in der Bibel auch bedeuten in der Unterwäsche. Aber nackt kann auch wirklich bedeuten mit entblößtem Hintern. Dann hat er die Leute gehäutet. Bei lebendigem Leibe. Hat in die Fingernägel gezogen. Auch bei lebendigem Leibe. Also Dinge, und das wurde öffentlich zur Schau gestellt. So dass die Leute gewusst haben, wenn der König von Assur bei uns ankommt und wir uns ihm nicht ergeben, dann macht er genau dasselbe mit uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hänge an meiner Haut. Ist jetzt meine persönliche Angelegenheit, wahrscheinlich. Aber genau. Und wenn ich jetzt weiß, der kommt bei mir an Und wenn ich ihm nicht unterwürfig bin, zieht er mir die Haut bei lebendigem Leibe ab und macht all das andere auch noch mit mir. Kriege ich es mit der Angst zu tun. Sterben ist jetzt eine Sache, aber wenn man qualvoll sterben muss und dabei entblößt wird und in Schande sterben muss und alles, das ist nochmal schlimmer. Und davor ist die Angst dann da. Und zu wissen, wenn wir verlieren, dann macht der König das mit uns. Und dann zu sagen, ich mache es aber trotzdem nicht, ich bleibe trotzdem dabei. Ich fürchte mich nicht davor. Das ist das, was Hiskia seinen Leuten sagt. Der König von Assur mag einen richtig schlimmen Ruf haben und er hat es mitunter mit anderen Leuten schon gemacht bei uns. Gerade mit den Israeliten, die im Norden waren. Aber fürchtet euch nicht davor, denn wenn ihr euch fürchtet, dann hat der Feind eine ganz andere Art und Weise, wie er reinkommt. Wenn der Arzt sagt, Sie haben Krebs, bestellen Sie Ihr Haus, setzt die Angst ein. Und Gott kommt aber mit seinem Wort rein und sagt, nein, du wirst nicht an dieser Krankheit sterben, halt dich an mir fest. Muss ich sagen, fürchte ich mich vor dem, was der Arzt mir sagt, oder vertraue ich auf Gottes Wort? Und je nachdem, welchen Weg ich einschlage, so ist dann auch mein Ende. Und dann kann man hinterher sagen, ja, seht ihr, Gott hat ihm gesagt, ich heile dich, und er hat ihn nicht geheilt. Ja, weil der andere sich halt auf die Krankheit konzentriert hat. Ist eine Möglichkeit, also ne, will ich jetzt kein Fass groß aufmachen, aber wenn man tatsächlich dann sagt, nein, ich halte mich an Gott fest, dann sieht man tatsächlich auch, ja, sein Wort ist wahr. Und er hilft mir auch diese Situation. Selbst wenn es ein Kampf wird, selbst wenn ich noch durchs Tal gehe. Aber am Ende stehe ich da als der Sieger auf Jesu Seite. Und deswegen sagt er, verzagt nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist. Wenn Soldaten erstmal anfangen zu plündern, dann wird es schlimmer. Also ganz allgemein bei Menschen. Sobald irgendwie sobald es lockerer wird sozusagen mit der Gewalt, geht's noch schlimmer. Und man steigert sich richtig hinein. Und er sagt, fürchtet euch nicht, verzagt nicht, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Oh, geil. Ich liebe das. Und das sagt uns die Bibel auch. Das sagt Gott nicht nur seinem Volk hier durch den König. Wäre ja eine Variante. Wir haben ihn sogar noch mehr. Also hier steht, mit uns ist ein Größerer. Das hebräische Wort für mit. Also es gibt zwei Worte und mit beiden wird gespielt. Das eine ist das Wort et. Das kommt dann vor allem in Haggai vor. Und es gibt das Wort im. Ich habe jetzt hier nicht nachgeguckt. Aber beides stimmt. Und ich sage jetzt mal, ist es hier das Wort im. Ich kann auch nicht nachgucken, also tut mir leid, aber selbst wenn hier das Wort et steht, bedeutet das Gleiche, aber ich bleibe jetzt bei ihm. Mit uns heißt auf Hebräisch Imanu. Kennen wir einen Namen, auch im Deutschen, der mit Imanu anfängt? Zufälligerweise vielleicht ein Name, der mit Weihnachten zu tun haben könnte. Immanuel. Das Matthäus-Evangelium hat diesen roten Faden. Ganz am Anfang geht es um das Kind der Jungfrau, das Immanuel heißen soll. Gott mit uns. Zwischendrin kommt Jesus immer wieder an mit dem Ich bin bei euch und alles. Also wo er überall bei uns ist. Und es endet damit, dass er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist bei uns. Das ist aber nur der Anfang. Jesus sagt selber vom Heiligen Geist, er wird in euch sein. Also, bei ist das Nächste, was ein Mensch einem Menschen sein kann. In geht noch mehr. Und dann kommt übrigens auch noch, also nicht nur ist der Heilige Geist bei euch, er wird in euch sein und dann er wird über euch kommen. Das heißt, ich bin von innen und von außen beschützt. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Er ist bei mir. Und Johannes sagt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 4, Vers 4b, größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Dieses kleine Herz, das ich habe, hält den Sohn Gottes in sich, der die ganze Welt geschaffen hat. Dieses kleine Herz, das in mir ist, hält den in sich, der größer ist als alles, was mir begegnet. Und wenn ich das weiß, wenn ich mir dessen bewusst bin, warum soll ich dann verzagen? Warum verzage ich es oft? Weil ich mir dessen nicht bewusst bin. Und ich weiß es vielleicht im Kopf, aber es ist nicht im Herzen. Und darum immer und immer wieder das bezeugen. Ich lese diesen Vers. Größer ist der, als der in uns ist, als der in der Welt ist. Und dann zu sagen, das gilt mir. Jesus, du bist in mir. Du bist größer als die Welt und du, also, und damit bist du größer als der in der Welt. Und das bekennen. Mindestens einmal pro Tag. Also je nachdem, was mein Problem ist, Bibelwort nehmen und bekennen. Und dann rutscht es vom Kopf ins Herz. Und dann kann ich genau wie Hiskia sagen, ich bin getrost und unverzagt. Und wie auch die Leute, die sich das Wort des Königs haben zu Herzen nehmen können. Ob sie es gemacht haben. Vielleicht gab es Leute, die Panik geschoben haben trotzdem. Aber es sieht so aus, der größte Teil hat es tatsächlich geschafft. Denn mit ihm ist ein fleischlicher Arm. Mit uns aber, wieder Imanu, könnte sonst auch Itanu heißen, aber also ich sage jetzt, ich bleibe jetzt bei Imanu. Und vielleicht denke ich dran fürs nächste Jahr, fürs nächste Mal, dass ich dran denke, es nochmal nachgeguckt zu haben. Aber eben, wie gesagt, egal ob da jetzt Imanu oder Itanu steht, es ist genau dasselbe. Bloß bei Imanu können wir an Immanuel denken. Aber Imanu mit uns ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Steckt auch das Wort im drin, das ist ein Atta Imadi. Du bist bei mir. Völlig wurscht, was um mich herum ist. Du bist bei mir. Wie gesagt, das mal wirklich ins Herz rutschen lassen. Immer wieder bekennen und dann können wir vorangehen. Dann kann der Teufel uns von draußen angreifen. Also, mit ihm ist ein fleischlicher Arm. Fleisch bedeutet in der Bibel vor allem erst einmal alles, was mit menschlicher Macht und auch mit dämonischer Macht möglich ist. Fleisch ist das, was weltlich ist. Das, was gegen Gott ist. Aber mit uns ist der Herr. Der Geist ist alles, was zu Gott gehört. Dass er uns helfe. Yasha, daher kommt das Wort, der Name Yeshua, Jesus. Und führe unseren Streit. Nicht nur, dass er uns im Streit führt. Das wäre ja auch schon ganz gut. Gott geht voran und wir laufen hinterher und kämpfen mit. Anderes Bild machen wir auch. Er führt unseren Streit. Wie David Goliath besiegt hat, so hat Jesus dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Das, was wir zu verkämpfen haben, sind nur noch kleine Schlachten gegen einen schon besiegten Feind. Er führt unseren Kampf. Mein Jahresvers für dieses Jahr ist 2. Mose 14, 14. Ich krieg den nicht in der Übersetzung hin, wie ich ihn gezogen habe. Ich zitiere nach Luther. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das bedeutet es, er führt den Kampf. Dort, wo ich nicht kämpfen kann, dort kämpft er für mich. Und wo Gott kämpft, hat er schon gewonnen. Die einzige Möglichkeit, dass ich trotzdem am Ende als Verlierer dastehe, ist, dass ich sage, ich gehe da weg davon, von dem Posten, wo du mich hingestellt hast. Das ist die einzige Möglichkeit zu verlieren. Und so sagt das eben Hiskia auch, Gott hilft uns, er ist bei uns, er führt uns im Streit. Und jetzt heißt es, und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Jetzt bist du am Zug und ich auch. Was machst du mit diesen Worten? Sagst du? Das ist ein wunderbares Wort. Das muss ich mal mehr drüber nachdenken. Gucke ich mal ein bisschen mehr an. sagst du, ah, das habe ich schon so oft gehört, das brauche ich jetzt auch nicht wieder. Sagst du, was für ein Wort, ich störe mich total an den Leuten, die hier um mich herum sind. Sagst du, das war jetzt viel zu viel Gerede, damit kann ich nichts anfangen. Sagst du, das ist jetzt nur ein einzelner Satz, was soll ich denn damit anfangen? Und wenn du dich in einer der Kategorien findest, meine Predigt vom Anfang des Jahres, wie kann man da verhungern, bitte nochmal anhören. Also, die Frage ist, sag ich, dieses Wort gilt auch mir oder sag ich, das gilt mir nicht? Das ist bei allem so. Angefangen und geendet beim Kreuz. Gilt das Kreuz Jesu für mich, ja oder nein? Diese Frage habe ich für mich zu persönlich zu beantworten. Und von dem her ist auch die Frage, gilt dieser Zuspruch Gottes auch für mich? Ja, er ist damals an die Leute vor 2700 Jahren ergangen. Aber gilt das, was Gott damals seinem Volk gesagt hat, auch mir? Gilt mir das? Und wenn es mir gilt, was mache ich dann damit? Bleib ich dran? Mache ich es wie Maria und bewege diese Worte in meinem Herzen? Dass es auch wirklich Frucht bringt. Oder bin ich wie Maria, die 12 Jahre später anscheinend keine Ahnung mehr hat, was da bei der Geburt Jesu passiert ist. Und sie sagt zu ihm, dein Vater und ich haben dich die ganze Zeit gesucht. Und Jesus muss ihr sagen, warum sucht ihr mich? Wisst ihr nicht, dass ich da sein muss, wisst ihr nicht, dass ich in dem, was meines Vaters ist, sein muss? Behalte ich das Wort oder vergesse ich's? Bin ich Maria oder Maria? Behalte ich das Wort und bleibe fest an dem, dann werde ich Gottes Sieg sehen. Oder sage ich, nee, das geht mir nicht, weil ich selber gut genug bin, weil ich zu schlecht bin, weil Jesus das nicht für mich wollen kann. Was für ein Grund auch immer ich finden kann, dass ich sage, nee, das Wort gilt mir nicht. Gilt es mir oder gilt es mir nicht? Die Entscheidung treffe ich. Und dann werde ich rausfinden, wenn ich sage, ja, es gilt mir, dann gilt es mir. Und wenn ich sage, das gilt mir nicht, dann hätte es mir schon gegolten. Aber ich werde es nicht erleben. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass du uns hineinbringst in das, was du damals schon Hiskia mitgegeben hast, in dem ganzen Volk, dass du bei uns bist. Dass du alles ausbessern möchtest bei uns. Dass du willst, dass wir ein Leben leben, in das der Teufel nicht hinein kann. Und dort, wo er uns von außen angreift, dass wir dort umso mehr und umso besser kapieren, dass du der Sieger bist und dass wir, auch wenn es noch etwas dauert, den Sieg davontragen werden. Wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns durch dieses Jahr geführt hast und dass die letzten Tage auch noch Tage des Sieges sind, in denen du für uns kämpfst und dass du bei den neuen Schlachten, die im nächsten Jahr auf uns warten, wieder der Sieger bist. Amen.